Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das vielen noch ganz unbekannt ist, aber unglaublich wichtig ist. Kinderdemenz, auch bekannt als NCL, neuronale Ceroid-Lipofuszinose. Während die offizielle Woche der Demenz in diesem Jahr vom 16. bis 22. September viel Aufmerksamkeit erhält, wird über diese seltene und auch tödliche Erkrankung, die vor allem Kinder betrifft, kaum gesprochen. Melissa Ortiz-Gomez, bekannt aus Let's Dance und engagierte Botschafterin der NCL-Stiftung, ist heute bei uns zu Gast. Sie wird uns über die Krankheit aufklären und auch von spannenden Projekten und der täglichen Arbeit der Stiftung berichten. Also bleibt dran und erfahrt, wie wir gemeinsam für eine Zukunft ohne Kinderdemenz kämpfen können. Hallo, herzlich willkommen, liebe Melissa. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich auf die NCL-Stiftung aufmerksam geworden und was hat dich dazu gebracht, dich als Botschafterin da zu engagieren?
Ja, hallo Birte. Erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein darf, mit dir sprechen darf über dieses wichtige Thema. Ja, bei mir fing das Ganze tatsächlich mit meiner Let's Dance-Zeit an. Man ist in der Öffentlichkeit, man ist ein bisschen bekannter. 2013 hatte ich die Sendung gewonnen mit meinem damaligen Partner Manuel Cortez, Schauspieler aus Berlin. Und dann sprach mich die Stiftung an, weil ich auch aus Hamburg komme, die Stiftung selber ja auch ihren Sitz in Hamburg hat. Und die hat mich gefragt, ob ich vielleicht bereit wäre, hier und da für die Stiftung mich einzusetzen, sei es jetzt zum Beispiel mit Gutscheinen für Tanzstunden oder mal auf Veranstaltungen mich für die Stiftung stark machen. Und ich muss sagen, also ich war direkt auch dort, ich habe mir die Stiftung angeschaut, ich habe das Team kennengelernt und habe für mich sehr, sehr schnell entschieden, dass das keine Frage ist, dass ich das auf jeden Fall mache. Es hat mich damals unfassbar berührt, es ist jetzt schon 11 Jahre her und die mussten gar nicht viele Argumente bringen, weil ich finde es so wichtig, gerade wenn man auch eine laute Stimme hat, dass man die nutzen sollte und sich gerade für solche Themen, die eher selten sind, sich auch einsetzen sollte.
Kennst du denn eigentlich Zahlen, wie viele Kinder davon weltweit betroffen sind oder vielleicht in Deutschland?
Es gibt Zahlen, aber diese Zahlen, würde ich sagen, sind sehr vage. Also bekannt sprechen wir, es ist auch auf unserer Seite zu sehen, in Deutschland 700 bekannte Fälle, weltweit 70.000. Aber es gibt natürlich so viele Länder, wo auch das Thema Diagnostik einfach gar nicht so aktiv ist und so möglich ist. Dementsprechend gehen wir von mehr Fällen aus. Ja.
Du hast es gerade schon gesagt, es ist eher selten. Es ist auch relativ unbekannt. Also ich muss gestehen, auch ich wusste wenig über Kinderdemenz, bevor ich mich jetzt für diese Podcast-Folge darüber informiert habe. Ich nehme an, dir ging es ähnlich. Oder warum ist das so unbekannt?
Ja, also mir ging es genauso. Ich kannte das nicht und muss auch ehrlich gestehen, egal mit wem ich darüber spreche, ich würde jetzt mal sagen oder behaupten, dass 90% diese Krankheit auch gar nicht kennen. Ich glaube, weil es einfach eine seltene Stoffwechselerkrankung ist bei Kindern. Wenn etwas selten ist, wird auch nicht so viel darüber gesprochen. Man kennt eher, sag ich mal, diese typischen Erkrankungen, die auch sehr schlimm sind, wie jetzt zum Beispiel Krebs. Und bei NCL ist es halt so, dass die Kinder wirklich am Anfang sich ganz normal entwickeln und dann meistens im Schulalter, bei der einen oder anderen Form auch ein bisschen früher, kommen dann die ersten Symptome. Das ist eine Sehschwäche. Was macht man dann natürlich? Man geht zum Optiker, man geht zum Augenarzt, die Kinder kriegen eine Brille, aber leider muss man sagen, dass die dann recht schnell erblinden und ja nach und nach halt ihre kompletten Fähigkeiten, motorisch wie auch kognitive Fähigkeiten, verlieren. Es kommen epileptische Anfälle dazu, sie haben Panikattacken, es kommt zu Wesensveränderungen, weil die Kinder kriegen das Ganze natürlich auch mit und das ist halt auch das Schreckliche. Und ja, es geht recht zügig und bis aber diese Diagnostik oder Diagnose gestellt werden kann, dass es NCL ist, dauert es meistens 2 bis 4 Jahre, weil es halt noch so unbekannt ist. Und deshalb ist unsere Arbeit, also ich bin jetzt fester Bestandteil des Teams der NCL-Stiftung und darüber bin ich sehr glücklich, ist es, diese Krankheit bekannter zu machen. Nicht nur bei, ich sage jetzt mal, der Gesellschaft, sondern vor allem auch bei den Ärzten.
Damit vielleicht auch Diagnosen früher gestellt werden können, ne?
Genau, und damit halt auch den Eltern, den Familien geholfen werden kann. Also ich bin jetzt auch Mutter seit 6 Jahren und wenn ich mir vorstelle, mein Kind hat etwas und wir laufen von Arzt zu Arzt und das ist ja auch sehr zeitintensiv und du weißt nicht, was los ist und das macht dich ja Kiri, also du wirst ja komplett verrückt und das ist auch eine verlorene Zeit. Also mit der einen Familie aus Hamburg, mit der ich sehr, sehr eng bin, die sagen halt auch, hätte ich vorher gewusst, was da los ist, ich hätte diese Zeit ganz anders mit meinem Kind verbracht. Ich hätte meinem Kind ganz andere Dinge noch gezeigt und wäre nicht nur von Arzt zu Arzt gerannt. Und dementsprechend ist es einfach so wichtig, das Ganze noch ja bekannter zu machen.
Mhm, das stimmt.
Und natürlich auch, es ist eine seltene Erkrankung, deshalb auch schwierig mit Spenden, schwierig mit dem Thema Forschung. Und auch das ist ein großes Thema bei uns. Wir brauchen Spenden. Wir kümmern uns darum, Veranstaltungen zu organisieren, also selber auf die Beine zu stellen, aber sind auch bei vielen Veranstaltungen Charity-Partner und versuchen, viele Spenden zusammenzubekommen, um halt die Forschung zu unterstützen und viele Projekte weltweit zu unterstützen.
Mhm. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie es denn eigentlich dazu kam, dass die NCL-Stiftung ins Leben gerufen wurde. Es ist ja schön, dass es die überhaupt gibt. Also das ist ja schon mal auch ein großer Schritt, dass da so eine Organisation gegründet wurde, die sich jetzt um diese Belange kümmert.
Ja, die Gründung war, ich glaube, 2002, 2003 ungefähr. Das Ganze fing an, weil der Gründer, Dr. Frank Husemann, dessen Sohn, also der Tim, der ist mit 6 Jahren, glaube ich, hat man das damals bei ihm diagnostiziert. Und dann hat der Frank Husemann die Stiftung gegründet, nicht alleine, sondern gemeinsam mit Roundtable Deutschland. Und die haben dann deutschlandweit ja Spenden gesammelt und haben damit halt den Grundstein für die Stiftung gelegt. Und ich muss sagen, es ist unfassbar, die sind immer noch groß. Große ehrenamtliche Unterstützer von uns, wie viele andere Organisationen deutschlandweit auch. Und ohne so viele ehrenamtliche Helfer würden wir das alles gar nicht schaffen. Und mittlerweile ist die Stiftung auch ein bisschen gewachsen. Und wie gesagt, wir sind weltweit aktiv und forschen und machen alles möglich, um den Kindern irgendwie ein bisschen Hoffnung zu schenken und vielleicht auch einen Heilungsansatz, den es ja bisher noch nicht gibt.
Mhm. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Herausforderungen erzählen, die betroffene Kinder und vielleicht auch halt die betroffenen Familien im Alltag zu bewältigen haben?
Ach, viel. Also die Kinder, wie gesagt, verlieren ja ihre Beweglichkeit auch, also ihre Fähigkeit. Das erste natürlich die Sehschwäche. Das ist ja schon eine Schwierigkeit. Sie erblinden sehr rasch. Plötzlich können sie nichts mehr sehen. Das heißt, sie sind angewiesen auf Hilfe. Sie verlernen ihre Fähigkeit, sodass sie irgendwann einen Rollstuhl benötigen. Sie benötigen Hilfe. Irgendwann sind sie so hilfsbedürftig, dass sie künstlich ernährt werden müssen. Also es ist wirklich ein 100% Job, sag ich jetzt mal, oder ja Aufgabe für die Eltern, den Kindern einfach beizustehen. Und natürlich ist man zu 100% auf das Kind fokussiert. Und die eine Mutter hat mir erzählt, dass das Kind alle 3 Stunden immer wieder wach wird, auch nachts. Also man hat einen ganz verzerrten Rhythmus eigentlich und man weiß nie, was kommt. Plötzlich kommt eine Panikattacke, plötzlich kommen epileptische Anfälle dazu. Und das ist halt auch nicht voraussehbar. Also es kommt irgendwann und das ist... Ja, also körperlich natürlich auch eine Anstrengung und psychisch, ne? Also ich muss, wie gesagt, sagen, jedes Mal, wenn ich diese eine Familie auch besuche, das ist, also ich würde am liebsten so viel mehr auch für die Familien tun, weil die kriegen auch, das muss ich sagen, wenn ich das jetzt mitbekommen habe, von den Krankenkassen jetzt auch nicht so viel Unterstützung, wenn nicht sogar gar nicht. Also es ist auch eine finanzielle Herausforderung für viele Eltern. Viele müssen dann natürlich auch umziehen, weil vielleicht die Gegebenheiten im Haus nicht mehr passend sind, weil das Kind keine Treppen mehr steigen kann. Und ja, es ändert sich sehr viel. Oder das Autofahren, das funktioniert auch nicht mehr. Da muss ein neues Auto her, wo ein Rollstuhl reinpasst. Also es sind so viele Dinge eigentlich und es ist plötzlich da. Und wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich habe momentan ein gesundes Kind, der ist 6. Also es ist das Alter, wo damals Tim, ne, der Junge von dem, der Sohn von dem Gründer, die Diagnose bekam. Es kann eigentlich jeden treffen und wir müssen alle so dankbar sein, dass wir gesund sind. Und ich finde, jeder kann und sollte sich einsetzen für die, die halt nicht das so haben.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Genau das Gleiche habe ich gerade auch empfunden. Also zum einen diese Dankbarkeit, dass mein Sohn gesund ist und auch zum anderen diese Willenskraft dann zu helfen, weil wir einfach in dieser glücklichen Lage sind.
Ja.
Wie sieht denn deine Arbeit als Projektmanagerin bei der Stiftung aus und welche Projekte liegen dir da besonders am Herzen?
Ach Gott, eigentlich jedes Projekt. Also wir sind ein ganz tolles Team, sehr gemischt in der Stiftung und es macht unfassbar viel Spaß, weil jeder so seine eigenen Ideen mit einbringt. Wir haben natürlich Veranstaltungen, die schon seit Jahren existieren, wie zum Beispiel die Golf Trophy oder der Krimi Cup, wo unser Botschafter Jan-Josef Liefers ja sehr, sehr aktiv ist und so viel, ja, für uns schon erreicht hat durch seine Präsenz. Und ja, und dann gibt's natürlich auch wieder neue Sachen, wie jetzt zu Weihnachten planen wir eine Charity-Aktion auf einem Weihnachtsmarkt im Hamburger Stadtpark. Da sind wir mitten in der Planung und wir sind offen für viele Ideen. Wir waren jetzt das erste Mal beim Derby dabei. Also jedes Projekt ist einzigartig und wir gehen zum Beispiel auch an die Schulen ran, wollen den Kindern dort an der Schule schon mal mitteilen, ne, und erzählen von dem, was es gibt, in der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere später, wenn er ins Studium geht, sagt, ah, warte mal, da war doch dieses eine Thema, das fand ich so spannend. Ne, man kann bei uns auch ein Praktikum machen, FSJ-Jahr. Also es gibt so viele Möglichkeiten und für mich ist, also bei mir ist es wirklich jeden Tag, ich verlasse die Stiftung und habe dann immer wieder den Gedanken, ah, warte mal, da ist noch eine coole Idee und das können wir noch machen und dies. Also wir brauchen eigentlich mehr Zeit, wir brauchen mehr Helfer. Und was jetzt gerade, ach ja, haben wir auch eine Tanzaktion mit dem ATTV und dem WDTU. Das sind die zwei Verbände. Und damit, das sage ich auch mal, das ist so einfach, eigentlich etwas Gutes zu tun, gemeinsam zu tanzen. Wir wollen einfach gemeinsam tanzen, Spenden sammeln. Ich sage immer, wenn jeder einen Euro da rein tut, dann haben wir schon so viel gewonnen. Und ja, also wir sprudeln in der Stiftung von Ideen und kommen eigentlich kaum hinterher.
Jetzt hast du es angesprochen. Ich meine, du bist ja eine bekannte Tänzerin. Let's Dance, das guckt ja fast jeder, würde ich jetzt mal sagen. Tanzen ist ja eine Sprache, die auch jeder versteht. Und Tanzen macht irgendwie auch meistens gute Stimmung. Klar kann es auch melancholisch sein. Aber ist das auch etwas, was den Kindern helfen kann, dass du auch Kinder, wo die Kinderdemenz noch nicht so weit fortgeschritten ist, einladen kannst und mit ihnen halt einfach tanzt und damit sie ihre Sorgen einmal für einen Moment vergessen können?
Also liebe Birte, das ist eine super Idee und ein super Gedanke, den wir auch schon hatten und den ich unbedingt umsetzen möchte, weil ich mir ziemlich sicher bin, es ist ja wissenschaftlich auch erwiesen, dass Tanzen auch gegen Demenz, Alzheimer auch hilft. Es ist natürlich bei Kinderdemenz jetzt noch nicht so erforscht, wie du schon sagst, es müsste im ersten Stadium passieren, weil irgendwann es motorisch einfach nicht mehr möglich ist. Aber selbst wenn man im Rollstuhl ist, also ich merke das bei dem einen Mädchen, wie gesagt, mit der ich sehr eng bin, die ist so glücklich, wenn sie Musik hört. Also die singt mit, die ist froh und auch die war jetzt bei einem Musical in Hamburg und hat die ganze Zeit fleißig mitgesungen. Und also Musik macht so viel, Bewegung macht so viel. Und ich bin mir ziemlich sicher, und ja, dass das auf jeden Fall etwas dazu beitragen könnte, das Ganze einfach ja ein bisschen leichter zu gestalten für die Kinder und vielleicht ja auch für die Eltern und Erwachsenen, Geschwisterchen oder die jüngeren Geschwisterchen. Und ja, mit dieser Tanzaktion wollen wir alle dazu bewegen zu tanzen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Projekt, Birte, das werde ich für 2025 ganz nach oben schieben.
Super, ich hatte mir schon gedacht, dass das bestimmt auch bei dir im Kopf schon rumspukt. Was würdest du denn sagen, jede solche Stiftung steht ja vor Herausforderungen. Was würdest du gerade sagen, ist eure größte Herausforderung?
Sponsoren zu finden, Gelder zu bekommen, weil es gibt einfach so viele wichtige Themen auf der Welt, die Unterstützung brauchen. Und wir suchen natürlich auf der einen Seite nach Unternehmen, die uns eventuell unterstützen können, auch bei Veranstaltungen als Charity-Partner, aber natürlich auch prominente Personen, die einfach eine laute Stimme haben, die auf Social Media sehr aktiv sind. Und wir haben schon so viele angefragt und natürlich bekommen wir immer die Antwort, ja, tolle Sache, tolles Thema, aber wir unterstützen uns schon für Projekt XYZ, was natürlich auch total toll ist und wichtig ist. Und das ist halt die große Herausforderung. Also da geduldig zu sein, weil man wirklich sehr viel Nein, Nein, Nein zu hören bekommt. Nein, wir haben schon Nein, wir machen schon und toll, aber wir brauchen auch Hilfe. Deshalb auch hier in diesem Sinne nochmal ein ganz, ganz lauter Hilferuf. Also wer uns unterstützen möchte, es gibt ja so viele Aktionen, die man auch innerhalb des Unternehmens machen kann. Sei es jetzt zum Beispiel ein Sommerfest und auf einem Sommerfest wird gesammelt durch eine Tombola oder was auch immer, dass man an uns denken darf. Oder diese Aktion Restcentbetrag, dass die Mitarbeiter hinter dem Komma die Centbeträge einfach spenden. Ja, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Und es wäre toll, wenn man dann hier und da auch an die NCL-Stiftung denken könnte, an diese seltene Erkrankung NCL und nicht, ich sage jetzt mal, ohne es gemein zu meinen, immer an dieselben Großen. Also die Großen haben schon so viel Unterstützer, was auch toll ist und auch wirklich wichtig ist. Aber wir Kleinen benötigen auch unbedingt Hilfe, was das angeht. Ja. Und wir sind da sehr geduldig und kämpfen jeden Tag für mehr.
Super, das ist klasse. Gut, das hast du jetzt erwähnt, Fundraising und Spenden sammeln ist super wichtig für euch. Kann ich verstehen. Was für Möglichkeiten gibt es noch, um euch zu helfen? Du hast eben ja auch schon die ehrenamtliche Arbeit erwähnt. Ja. Kann man sich da auch bei euch melden, wenn man merkt, ja, man hat schon ab und zu mal ein paar Stunden Zeit, vielleicht ja auch regelmäßig sogar, kann man sich da auch bei euch engagieren?
Auf jeden Fall. Also Ehrenamtliche sind sehr, sehr wichtig. Wir haben immer ganz, ganz tolle Helfer auf jedem Event. Wir sind ja auch deutschlandweit aktiv. Der Krimi-Cup war jetzt in Münster. Wir haben natürlich in Hamburg ganz viele Veranstaltungen. Also in Lüneburg haben wir was. In Freiburg werden wir nächstes Jahr etwas haben. Also man darf uns gerne anschreiben. Alle Infos auch und unsere Kontaktdaten findet man über ncl-stiftung.de. Und da darf man uns jederzeit anschreiben, anrufen. Wir freuen uns wirklich über jeden Ehrenamtlichen, der uns da helfen möchte und auf verschiedensten Events einfach unterstützen möchte. Und es macht auch wirklich Spaß. Es sind immer sehr tolle Menschen dort, auch viele Promis. Und ja, es ist einfach, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber es fühlt sich gut an, wenn man etwas Gutes getan hat. Für mich, also wenn ich Schokolade esse, fühlt sich das gut an. Und wenn ich helfe, fühlt sich das einfach auch gut an. Und das ist, wie gesagt, es ist so einfach. Wir verbringen so viel Zeit für Dinge, die eigentlich so unwichtig sind.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch immer wieder dazu sagen, viele denken ja bei ehrenamtlichem Engagement immer daran, dass man sich regelmäßig irgendwie betätigen muss. Und das ist gar nicht unbedingt so. Ich zum Beispiel, ich gehe hier in Köln immer, hier gibt es eine ganz tolle Stiftung Lesewelten. Und letztes Jahr war es wirklich nur einmal. Ich schlüpfe dann immer in so ein Kostüm von so einem kleinen Lesemonster, Lisbeth heißt der, und gehe dann auf die Feste und bespaße die Kinder da als Lisbeth. Und es macht so viel Spaß und gibt mir auch so viel, aber ich schaffe das leider nicht regelmäßig, aber ich schaffe es ein paar Mal im Jahr vielleicht, ja. Und auch das hilft schon.
Also ich buche dich fürs nächste Event, das ist so eine coole Sache, in so einem Kostüm für Kinder vorzulesen.
Ja, es ist wirklich toll und es ist so eine gute Sache. Mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich da bin. Und manchmal ist es eine Überwindung, dann sich aufzuraffen am Wochenende und das zu machen. Aber am Ende des Tages ist es so ein schönes Gefühl. Also ich kann da immer wieder nur eine Lanze fürs Ehrenamt brechen. Das ist eine tolle Sache.
Und ich bekomme ja auch immer das Feedback dann von den Ehrenamtlichen. Oh, das war so toll. Das hat so Spaß gemacht. Und es ist ja auch nicht immer, also wie du schon sagst, es ist nicht ständig. Es ist wirklich hier und da mal. Und wir können dann auch verschiedene Events auch vorstellen, dass man sich da vielleicht auch was rauspickt, was zeitlich passt. Oder vielleicht interessiert man sich für Pferde oder für Golf oder für was auch immer, ne? Und das kann man dann ja auch anpassen. Und ja, wäre auf jeden Fall schön.
Ja. Liebe Melissa, ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen Erinnerung, die sie mit ihrer Tätigkeit verbinden. Welche Geschichte könntest du denn mit uns teilen?
Ach Gott, es gibt so viele Geschichten.
Es dürfen auch zwei sein.
Ich hatte jetzt dieses Jahr, durfte ich bei einer Taufe von einer NCL-Betroffenen dabei sein. Und ja, da kommen mir jetzt schon wieder die Tränen, weil das einfach so besonders war und so schön, ja, das miterleben zu dürfen und vor allem, wie sie mich umarmt hat und wie sie sich gefreut hat. Und ja, das war für mich, glaube ich, eins der schönsten Momente, einfach zu sehen, was sie mir eigentlich in dem Moment geschenkt hat. Und ja, das ist, glaube ich, eins der schönsten Momente gewesen.
Manchmal auch schwer in Worte zu fassen, sowas.
Ja, total, total. Es hat mich sehr berührt, einfach wie dieses Mädchen, obwohl sie dieses Schicksal mit sich trägt, trotzdem so viel Energie, positive Kraft hat und so viel Liebe. Ja, das war schon toll. Eine andere tolle Sache war, wo ich 40 geworden bin, hatte ich das erste Mal meine eigene Charity-Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und damals, das kam so von heute auf morgen, weil alle mich gefragt hatten, okay, Melissa, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ich dachte, oh, ich habe eigentlich alles, ich brauche nichts. Da war ich noch nicht fest im Team der Stiftung, da war ich noch ehrenamtlich für die tätig. Und dann habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, schenkt mir nichts, also spendet. Spendet einfach an die Stiftung, das ist viel wichtiger. Und dann hatte ich am nächsten Tag den Gedanken, Moment mal, ich kenne mittlerweile durch meine Let's Dance-Zeit so viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, macht doch mal eine größere Sache daraus. Und dann habe ich hier und da ein bisschen rumtelefoniert, war auch im Gespräch mit einer PR-Agentur, die sonst mich in Hamburg immer zu solchen Events einlädt und alle, ja nee, Melissa, ach, das sind nur noch 3 Monate, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Und dieses Wort, das schaffst du nicht, also ich komme ja aus dem Leistungssport, und das Wort schaffst du nicht, das ist für mich so, nee, also jetzt erst recht. Und das hat mich so gepusht. Und dann habe ich so viele Leute angerufen und zu sehen, also ich habe gedacht, ich muss richtig kämpfen, aber es war alle, ja, machen wir, ja, wir sind dabei. Also ich habe einen Caterer sofort an der Hand gehabt, Le Carousel. Ich hatte die Location, die gleich so, ja, wir sind dabei. Eine ganz, ganz liebe Freundin, Cassandra Steen, die ich über verschiedene Events auch kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Die hat gesagt, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Die hat gesungen auf dem Event. Beim nächsten Event hatte ich Martin Rütter da. Es war so einfach, meine ganzen Let's Dance-Kollegen auch, ja, auf jeden Fall sind wir dabei. Dann Comedian Stars. Also es war so einfach, einfach nur anzufragen und dann, ja, ja, machen wir. Und ich so, also ich dachte, ich hatte mir einen ganzen Zettel voller Argumente zurechtgelegt, wie ich die Leute überreden muss. Und das war auch so ein tolles Erlebnis zu sehen, wie einfach es doch ist, wenn man einfach auf die Leute zugeht, die anspricht und ich bin ja immer so eine Plappertante, ne, ich, und dann, ja, 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 Melissa, machen wir. Und das war für mich auch so ein Erlebnis, also auf der Veranstaltung musste ich auch nur weinen. Also ich war eigentlich den ganzen Abend nur mit Tränen beschäftigt, weil, also vor Freude, ne? Weil zu sehen, wie dann doch die Menschen in so einer Situation zusammenhalten können, ja, und wie stark das dann auch ist. Ja.
Super. Sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Du hast ganz am Anfang schon erwähnt und wir haben kurz darüber gesprochen, dass die Diagnose der Krankheit manchmal ja auch schwierig ist.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe Anfang des Jahres einen Journalistenpreis gewonnen. Ich bin immer noch ganz stolz darauf. Vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte gestiftet.
Wow.
Seid ihr mit denen im Kontakt? Habt ihr da irgendwie auch mit den Ärzten Kontakt, dass ihr da auch aufmerksam macht?
Ja, natürlich. Also das ist jetzt nicht ganz mein Bereich, aber ich weiß, dass wir viel mit Ärzten in Kontakt sind, gerade auch im UKE in Hamburg. Das macht dann der Dr. Frank Stehr, der ist da der erste Ansprechpartner aus der Wissenschaft natürlich. Und wir sind immer irgendwie auf Ärztekongressen, versuchen das Thema vorzustellen, auch bekannter zu machen, auch bei Optikern natürlich, Augenärzte, also überall, ja, auf jeden Fall.
Meinst du, ihr habt da schon was erreicht, oder?
Ich denke, ja. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall was erreicht haben, aber längst nicht genug. Also wir müssen da weitermachen. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Also kann man auch da nur darauf aufmerksam machen, dass es diese Krankheit halt gibt und dass man sie immer in Erwägung ziehen sollte, wenn man diese ersten Anzeichen erkennt.
Genau, genau. Mhm. Und es gibt ja auch, also ich muss immer vorsichtig sein mit den wissenschaftlichen Themen, weil ich da natürlich, ich sage jetzt immer so in Anführungsstrichen als Normaler, ich diese ganzen Begriffe und so, ne, dass ich die auch richtig einsetze und nutze.
Ja, alles gut.
Wenn man ein betroffenes Kind hat, dann kann man natürlich auch vorab schon das bei einem Neugeborenen, also vorab in dem Screening auch schon testen lassen, ob das Kind das Gen in sich trägt, also die Krankheit. Mhm. Und wir hoffen natürlich dann eventuell mit Heilungsansätzen schon vorab mit Therapien anfangen zu können, um eventuell die Krankheit in einer der Formen, also es gibt ja 13 verschiedene NCL-Formen, eventuell zu verlangsamen oder gar nicht zum Ausbruch. Also das wäre natürlich ja das Beste überhaupt. Ne? Das ist ja unser Ziel, eine Zukunft ohne Kinderdemenz. Aber ja, je mehr Ärzte darüber Bescheid wissen, desto schneller könnte man das Ganze auch diagnostizieren. Hm. Ja.
Wie weit ist denn da die Forschung aktuell? Gibt es da irgendwas zu berichten? Oder kannst du da als Nicht-Mediziner uns irgendwas erzählen, was da schon gemacht wird oder gemacht werden kann?
Also im UKE wird viel gemacht. Das ist auch die erste Anlaufstelle, würde ich jetzt sagen, in Deutschland. Und ich glaube auch weltweit kommen viele dorthin, wobei bei einer der Formen, da wird schon was versucht. Also da gibt es schon einen Therapieansatz mit einem Medikament, was für eine andere Krankheit genutzt wird oder schon angewendet wird. Und da glaube ich sagen zu können, dass man schon sieht, dass das Ganze sich so ein bisschen verlangsamt.
Mhm. Das ist ja schön, dass es da Hoffnung gibt. Toll.
Ja, aber wie gesagt, alle wichtigen Infos zu diesen Themen kann man auf jeden Fall auf unserer Seite nachlesen.
Wie stehst du denn eigentlich zu dem Begriff Weltverbessererin?
Ich finde einfach, wir alle müssen unsere Welt verbessern. Also wir alle leben auf dieser Welt und es gibt so viele Themen, mit denen wir die Welt verbessern können. Also es fängt von Anfang eigentlich schon, also Nachhaltigkeit in allen möglichen Dingen. Also ich habe gerade jetzt ein Oberteil an, habe ich vorhin überlegt, das Ding habe ich schon 12 Jahre. Also ja, also oder ne, weniger Autofahren, mehr das Fahrrad nutzen, verschiedenste Projekte unterstützen, einfach Müll sammeln, also den Kindern das auch schon frühzeitig auch mitzugeben. Also es gibt so viele Themen und ich finde das einfach Weltverbesserer. Für manche klingt das dann vielleicht so, du bist ja irgendwie nur wichtig oder ne, ein bisschen alles besser wissen. Nein, ich will nichts besser wissen. Ich möchte aber die Welt für mich, für meine Mitmenschen und vor allem für die Kinder einfach noch erhalten und noch verbessern. Also nicht nur dieses technisch und immer weiter und höher und schneller, sondern auch gucken, dass man auch schaut, dass man unsere Welt damit nicht kaputt macht. Also ich finde deinen Podcast, also deine Reihe total toll und mega wichtig.
Dankeschön, schön, dass du das sagst. Darauf wollte ich natürlich hinaus. Nein, eigentlich geht es mir darum, ich stelle immer die Frage, wenn du 3 Wünsche frei hättest und du dürftest dir wirklich alles wünschen, also es können auch große Wünsche sein, was würdest du dir wünschen, um die Welt ein Stück zu verbessern?
Also ich würde mir wünschen, dass der Egoismus ein bisschen wieder zurückgeht und dass man nicht immer so viel auf sich selbst schaut, sondern einfach mal ein bisschen auch nach links und rechts guckt und nicht immer alles nur für sich haben möchte, sondern einfach auch mal schaut, wer braucht Hilfe. Und also die, ich sage jetzt mal gemein, 10.000 Euro, die vielleicht manche in eine Tasche stecken, diese 10.000 könnte man vielleicht 10.000 Kindern helfen, die kein Essen haben. Also das ist so ein Wunsch für mich, dass man einfach mal hier und da mal nach links und rechts guckt und den Horizont einfach so ein bisschen erweitert. Das ist eine Sache. Einfach freundlicher auch den Menschen entgegenkommt. Ja, das ist ein großer Wunsch. Dann natürlich mehr auf die Umwelt achtet, gerade für die Kinder. Also wenn ich meinen Sohn sehe, ich möchte, dass er noch viele Jahre diese tolle Welt auch erleben darf und kann. Ich habe eigentlich jeden Tag so Situationen, wo ich denke, wenn die Menschen so gestresst sind und so, sag ich, lächelt doch mal. Also letztens hatte ich so eine Situation an der Kasse in einem Supermarkt. Da war hinter mir eine Dame, die hat nur gemeckert, weil nur diese eine Kasse auf war. Und ach, und das hörte gar nicht mehr auf. Und irgendwann habe ich mich dann umgedreht und habe sie angeschaut, ganz freundlich. Ich habe gesagt, aber eigentlich geht's uns allen doch ganz gut hier, oder? Und dann guckt sie mich an und sagt sie, ja, stimmt, Sie haben recht. Sagte ich, ja. Also nicht immer nur alles negativ sehen, sondern vielleicht auch zu gucken, okay, was haben wir positiv? Und Positives und einfach auch dafür dankbar zu sein und nicht immer dieses, was habe ich nicht, sondern was habe ich? Mhm. Und jetzt auch gerade mit der ganzen Situation auf der Welt, mit dem Krieg, was da alles passiert. Da geht's uns echt wirklich gut. Und
also Dankbarkeit ist der dritte Wunsch.
Dankbarkeit.
Mehr Dankbarkeit in der Gesellschaft.
Viel mehr Dankbarkeit.
Sehr schön. Na gut, klasse.
Hast du denn auch einen großen Wunsch, bitte?
Ach, ja, tatsächlich finde ich es doch ganz schön fürchterlich, dass im Moment so viel Krieg und Konflikt herrscht. Und also ich glaube, das ist halt, wenn ich mir das einfach so wünschen dürfte, ohne realistisch zu sein, würde ich mir wünschen, dass weniger Konflikte herrschen, allgemein auch. Diese ganzen Streitigkeiten in der deutschen Politik, die auch immer so ausbrechen, ne? Es wäre schöner, wenn man schneller auf einen Nenner kommt und sich einigt und nicht immer alles so ganz viel so gegeneinander geht.
Ja. Es ist alles irgendwie schon ein Kampf, ne? Ein Wettbewerb, ein Kampf, ein wenig miteinander, ja. Ja, mehr Frieden, definitiv.
Das wäre halt mein großer Wunsch. Eine gute Freundin von mir arbeitet seit Jahren in der Ukraine auf einer Friedensmission und immer wenn sie wieder nach Hause kommt und dann wieder dahin fährt und es ist eine lange Reise schon allein, glaube ich, die Zugverbindung durch die Ukraine dauert 10 Stunden und bis dahin muss sie halt auch erstmal kommen. Ich habe immer ein ganz mulmiges Gefühl, wenn ich sie da wieder hin zurückschicke und
verständlich.
Ist trotzdem so toll, dass sie sich da vor Ort engagiert und aber diese ganzen Kriege rundherum, das ist schon was mich sehr beschäftigt, muss ich sagen.
Ja.
Also neben der Klimageschichte, die mich definitiv auch sehr beschäftigt. Aber das ist schon, das ist ja auch kontraproduktiv, um auf die ganzen Klimakatastrophen aufmerksam zu machen, dass halt die Kriege uns einfach im Moment so vorrangig beschäftigen, was auch richtig ist, dass das so in den Hintergrund rückt. Das ist echt traurig, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Gut, also das sind meine großen Wünsche. Ich komme auch schon zum Schluss. Ich frage immer nach einem Buchtipp, weil ich erstens total gerne lese. Ich habe jetzt gerade gestern Nacht wieder überhaupt nicht aufhören können, weil das Buch so gut war. Ich habe den Titel tatsächlich jetzt gerade nicht parat, wie peinlich. In der nächsten Sendung sage ich ihn euch. Ich konnte nicht aufhören zu lesen und heute Morgen haben mir die Augen gebrannt, weil ich die ganze Nacht im Bett lag mit meinem E-Book und nicht
weiterlesen konnte.
Ja, auf jeden Fall lese ich total gern und ich habe einen total netten Buchsponsor, der mein Ehrenamt sozusagen hier fördert, weil sonst könnte ich mir das gar nicht leisten, den Podcast die zweite Woche hier auf die Spur zu bringen. Und deswegen frage ich dich nach einem Buchtipp für uns.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Von Nicole Staudinger. Ich weiß nicht, kennst du sie, Nicole?
Nein.
Und zwar hat die ein ganz tolles Buch, das heißt, ich glaube, ich bin schon fast fertig, muss nur noch anfangen. Sagt dir das was?
Nee, hört sich sehr gut an.
Ja, finde ich auch. Das passt für mich auch richtig toll. Also es ist eine ganz, ganz tolle Frau, die habe ich auf einem Female-Kongress kennenlernen dürfen als Speakerin. Und sie hat auch so dieses typische Schlagfertigkeit für Frauen, ohne zickig zu sein, und spricht ganz viele tolle andere Themen an. Und sie ist einfach, mich inspiriert das einfach, wenn Frauen so stark sind und voller Energie sprühen. Und die hat mich komplett umgehauen. Und ich bin da raus aus ihrer, ja, ihrer Show. Und es war einfach nur, ich dachte, oh, ich brauche mehr von dieser Frau. Habe mir gleich direkt das Buch bestellt, weil das auch so für mich so passt. Ich habe so viele Sachen, die ich machen möchte. Ich bin ja schon fast fertig, aber ich muss halt noch anfangen, ne? Und genau, das ist eine sehr inspirierende Frau, die, wie gesagt, schon viel erlebt hat und so positiv und stark einfach ist, ja.
Sehr schön. Das Gleiche hätte ich jetzt auch von dir behauptet.
Ja, ich muss noch ein Buch schreiben. Vielleicht kommt das ja noch.
Aber ich finde auch, deine Energie ist einfach ansteckend und du bist total inspirierend und du brennst ja auch für diese Stiftung und das Thema Kinderdemenz. Ja. Das ist so toll. Dafür möchte ich dir erstmal ganz, ganz herzlich danken und natürlich am Ende noch wissen, wann sehen wir dich denn das nächste Mal im Fernsehen?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist ja bei mir schon ein bisschen länger her. 2013 war mein letztes Jahr bei Let's Dance. Danach war ich weiß schon gar nicht mehr wann, das war irgendwann in der Corona-Zeit, hatte ich ja Let's Dance Kids nochmal machen dürfen als Coach. Und ich würde sagen, bei Let's Dance jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Und meine ganzen lieben jüngeren Kolleginnen kommen ja auch alle nach und machen das ja auch alle ganz, ganz toll. Vielleicht mal beim NDR. Also ich bin ja auch beim NDR immer mal wieder als Spezialistin dabei gewesen. Also ich sage mal, das, was der Olli Kahn im Fußball gemacht hat, habe ich beim Tanzen gemacht und da ein bisschen mitkommentieren dürfen. Und ich muss auch sagen, Sport ist sowieso auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Und ich bin da jetzt so ein bisschen dran und hoffe, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Glück habe und natürlich auch die richtigen Menschen kennenlerne, die einen dafür ja auch ja unterstützen müssen, um vielleicht beim NDR hier und da so ja beim Kommentieren oder im Sportbereich oder mal gucken, was für anderen Formaten ich da reinpassen würde. Es würde mich sehr interessieren, so ein bisschen mehr Richtung Moderation auch mal schnuppern zu dürfen und da mehr machen zu können. Also nicht nur zu tanzen, das liebe ich, aber es gibt einfach noch andere Themen, die mich auch sehr, sehr interessieren.
Ja, das würde mich sehr freuen, dass du gut reden kannst, haben wir heute auch alle gemerkt. Also der Job würde passen.
Ach, schauen wir mal.
Melissa, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke für dein Engagement, danke für deine Zeit, die du heute dir für dieses Interview genommen hast. Ich finde das wirklich klasse. Bitte halte die Fahne für die Kinderdemenz weiterhin hoch, und die NCL-Stiftung ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich möchte das gerne mit diesem Podcast hier unterstützen und hoffe, dass ganz viele Leute darauf aufmerksam werden und sich bei euch melden und euch was spenden.
Danke dir, Birte. Wirklich vielen Dank. Also es war so angenehm mit dir und so nett, und ich hoffe, wir lernen uns bald auch mal persönlich kennen. Würde mich sehr freuen.
Mach's gut, meine Liebe. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.